Thema wurde ja schon genannt, Partytiger. Am Anfang dieser Predigt möchte ich gerne mal eine These in den Raum stellen. Dieses Ding ist ultra tief. Ich muss das ein bisschen höher stellen. Eine These möchte ich gerne in den Raum stellen. Christen sind wahrhaftig keine Partytiger. Ich denke, dass das so die meisten Leute so sehen würden. Ich glaube, dass das landläufige Bild eines durchschnittlichen Christen einfach wenig gemeinsam hat mit dem eines Partytigers. Also, wenn es so Bastelanleitungen für Christen gäbe, dann stünde da wahrscheinlich drin, man nehme sich einen relativ normalen Menschen, man sorge dafür, dass er jeden Sonntag in Gottesdienst geht und dann streiche man all die Dinge aus seinem Leben, die anderen normalen Menschen Spaß machen. Und dann bleibt ungefähr das übrig, was die Welt so von Christen hält. Nämlich Menschen, die keine Partytiger sind. Zwei Dinge sind daran auch irgendwie wahr. Das erste, manche Christen sind es tatsächlich nicht. Manche Christen entsprechen einfach diesem Klischee langweiliger Menschen, die sich vor allem dadurch von anderen unterscheiden, dass sie bestimmte Dinge nicht tun. Ich habe es schon erlebt und vielleicht habe ich mich manchmal selbst schon unwissentlich so verhalten, dass Christen genau dazu eine gewisse Tendenz haben, die sie manchmal hier und da ein wenig weltfremd wirken lassen. Das ist die schlechte Nachricht am heutigen Tag. Es scheint so zu sein, dass Kirche und dass der Glaube an Jesus Menschen ein bisschen weltfremd werden lassen. Das ist das eine, was daran wahr ist. Das zweite ist eine bessere Nachricht, die gute Nachricht sozusagen. Christen sind tatsächlich anders. Sie sehen Dinge anders, sie leben anders, sie handeln anders, hoffentlich zumindest. Und ja, es ist fatal, wenn die Kirche weltfremd wirkt oder wenn Christen weltfremd wirken, aber ich glaube, es ist genauso fatal, wenn sich Kirche oder Christen mit der Gesellschaft gleichschalten lassen. Und es gibt, glaube ich, eine ernstzunehmende Gefahr für uns, die wir uns Christen nennen, dass wir dieses Anderssein ein wenig abflachen und dass der Glaube irgendwann nur noch etwas ist, was in unseren Herzen stattfindet. Aber nach außen erkennt man eigentlich nicht mehr viel davon. Und wenn das im großen Umfang geschieht, also wenn Christen ihr Anderssein nivellieren, dann ist Kirche einfach irgendwann nicht mehr das, was sie sein sollte. Dann ist Kirche eben nicht mehr Stein des Anstoßes oder Fels in der Brandung oder der Ort, an dem Menschen wieder Hoffnung finden für ihr Leben. Dann ist Kirche irgendwie verweltlicht, nett, lieb, aber auch irrelevant und überflüssig. Es geht also heute in dieser Predigt um den Kampf, um den uralten Kampf der Kirche darum, sich ja von der Welt zu unterscheiden, anders zu sein, ohne weltfremd zu werden. Und auf der anderen Seite mitten in dieser Welt zu leben, ohne weltlich zu sein. Und das ist für Christen und für die Kirche insgesamt Zeit ihres Lebens schwierig gewesen, nicht auf einer Seite vom Pferd runterzufallen und letztlich eben doch weltfremd oder weltlich zu werden. Ich persönlich glaube, dass es eine der größten Herausforderungen des Christseins schlechthin ist. Und zu dieser Herausforderung habe ich einen Text in der Bibel gefunden, einen Text, der im Lukasevangelium zu finden ist. Und dort lesen wir von einem Mann, der vor eben genau dieser Herausforderung stand, die ich eben beschrieben habe. Ein Stück weit seine Welt zu verlassen, einen Unterschied zu machen und gleichzeitig in seiner Welt zu bleiben. Und dieser Mann war übrigens ein Partytiger, deswegen habe ich die Predigt so genannt. Ob er wirklich ein Partytiger war, weiß ich eigentlich gar nicht, aber in dieser kurzen Szene liest es sich zumindest so. Ich lese aus Lukas 5 die Verse 27 bis 32. Als Jesus danach die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte Jesus. Später gab Levi für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus. Daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen und andere Bekannte teil. Die Pharisäer, besonders die Gesetzeslehrer unter ihnen, murrten darüber und sagten zu den Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit Zolleinnehmern und ähnlichem Volk? Aber Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, ihr Leben zu ändern. Eine sehr kurze und knappe Geschichte. Lukas hat die Angewohnheit, einige Geschichten von Jesus sehr kurz zu erzählen, die uns dennoch viel über diese Spannung weltlich kontra weltfremd sagen kann. Ich möchte gerne 4 Gedanken an euch weitergeben, von denen ich glaube, dass sie uns helfen, in eben dieser Spannung zu leben. Der erste, den auch Levi beschäftigte, ist dieser. Verlass deine Welt. Verlass deine Welt. Und bei diesem ersten Gedanken falle ich gleich mal ein bisschen mit der Tür ins Haus, obwohl wir uns ja gar nicht kennen. Solltest du mit dem Gedanken spielen, irgendwann dein Leben Jesus anzuvertrauen, dann stell dich darauf ein, dass das der Punkt sein wird, an dem du ein neues Leben beginnst und an dem du in gewisser Weise ein altes Leben verlässt und aufgibst. Hier in dieser Geschichte geschieht das in sehr krasser Weise. Ich stelle mir vor, wie Levi da in seiner Zollbude sitzt und auf den Feierabend wartet oder so oder schon sein Geld zählt. Und dann kommt Jesus mit seinen Leuten vorbei, raus aus der Stadt, vorbei an seiner Zollstelle. Und Jesus bleibt nur ganz kurz stehen und fixiert Levi mit seinem Blick und wirft dann diesen einen kurzen Satz in seine Zollbude rein. Komm, folge mir. Und dann stelle ich mir so vor, geht Jesus auch schon weiter. Und Levi steht auf, er lässt Feierabend Feierabend sein, packt auch sein Zeug nicht ein und geht Jesus hinterher. Das hört sich alles sehr spontan an, wie Levi hier sein altes Leben verlässt und ich persönlich fürchte, es war auch spontan. Ich könnte mir vorstellen, dass er schon vorher irgendwie von diesem Jesus gehört hat. Oder dass er ihn irgendwo hat predigen hören oder so. Aber was er an dieser Stelle entscheidet, ist doch sehr spontan. Es stellt sich die Frage, wie mies muss eigentlich das alte Leben gewesen sein? Wie unzufrieden muss Levi mit seinem Leben gewesen sein, dass er eben dieses alte Leben so schnell aufgibt? Oder anders gefragt, wie großartig muss ihm eigentlich das Angebot vorgekommen sein, das Jesus ihm hier macht, dass er sich so schnell, so spontan für eben dieses neue Leben entscheidet. Wie es auch sei, diese Geschichte verdeutlicht, dass es einem Menschen, dass es dir genauso gehen kann wie Levi. Dann nämlich, wenn du Jesus tatsächlich begegnest und er dich so direkt herausfordert und sagt, komm, folge mir. Egal wohin, folge mir nach. Es war und es ist für Menschen, die Christen geworden sind, so, als ob ihnen da jemand plötzlich eine neue Tür gezeigt hat, eine Tür zu einem völlig anderen Leben. Und mit einem Schlag wussten sie, okay, das, was hinter dieser Tür liegt, das ist komplett anders. Anders als das, was ich jetzt lebe. Und durch diese Tür zu gehen, würde bedeuten, etwas aufzugeben, um etwas anderes zu gewinnen. Und plötzlich erkennst du, ja, ich muss jetzt eine weitreichende Entscheidung treffen. Und genau so steht auch Levi auf und er verlässt sein altes Leben. Und ich möchte mal vermuten, dass er in seinem Leben nie wieder an einer Zollstelle gearbeitet hat. Warum ist das so, dass man eine Welt verlässt, wenn man zum Glauben an Jesus kommt? Bei Levi ist es ziemlich einfach, weil er eben sagt, komm, folge mir und dann weitergeht. Und jetzt bleiben Levi nur 2 Möglichkeiten. Er kann hier sitzen bleiben und sein Leben ohne Jesus weiterleben. Oder er folgt ihm, aber dann muss er raus aus seinem Leben und etwas zurücklassen. Was ist das nun bei uns? Man könnte sich zurücklehnen und einfach sagen, okay, diese Geschichte ist jetzt nur für die Grenzbeamten unter uns relevant. Wenn also ein Zöllner zum Glauben kommt, falls hier einer Zöllner ist oder beim Grenzschutz arbeitet oder so, dann bedeutet das, wenn dieser Mensch zum Glauben kommt, dass er auf jeden Fall seinen Job aufgeben muss. Das ist natürlich Unsinn. Ich glaube, die Antwort auf die Frage, warum wir ein altes Leben verlassen, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, ist genau dieselbe wie damals, weil Jesus weitergeht. Und Jesus hinterherzugehen, ihm zu folgen, das hat einfach umwälzende Veränderung in deinem und meinem Leben zur Folge. Wenn du Jesus folgst, dann wird er automatisch andere Werte in deinem Leben etablieren. Es werden Werte sein, die Leute, die Jesus nicht kennen, mitunter relativ unsinnig erscheinen. Jesus, er wird andere Prioritäten in deinem Leben setzen. Einige Dinge werden sinnlos werden, die jetzt sinnvoll für dich sind. Und neue Dinge, die machen plötzlich Sinn, die dir früher nicht wichtig waren. Wenn du begreifst, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott dich persönlich liebt, dass er wollte, dass du lebst und dass du eine Beziehung mit ihm hast, dann verändert das schon eine ganze Menge in deinem Leben. Und wenn du dann erkennst, dass diese Beziehung nur dadurch möglich wurde, dass Gott selbst diese tiefe Trennung zwischen sich und dir überwunden hat, wenn du begreifst, dass er in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, wenn du begreifst, dass du in Jesus Christus wieder einen Weg finden kannst zu deinem Vater, zu dem du ja eigentlich gehörst, wenn du das begreifst, dann verändert das so ziemlich alles. Dann bleibt eigentlich nichts mehr so, wie es einmal war. Und genau deswegen sind Christen nicht mehr so wie vorher. Sie leben auf ein anderes Ziel hin und sie wissen, dass ihr Leben ein ewiges Leben ist. Ein Leben, das nicht aufhört mit ihrem Tod. Und sie wissen, dass der Lebenssinn nicht irgendwo in sich selbst oder irgendwo in dieser Welt zu finden ist, sondern dass der Lebenssinn letztlich nur bei Gott zu finden ist. Darum wird so vieles unwichtig, was vorher wichtig war, und so vieles wichtig, was vorher unwichtig war. Darum sind Christen tatsächlich in gewisser Weise nicht mehr von dieser Welt. Und so steht auch Levi auf und er verlässt sein altes Leben. Der zweite Gedanke, der uns helfen kann, in der Spannung zwischen Weltlichkeit und Weltfremde zu leben, ist dieser. Bleib in deiner Welt. Bleib in deiner Welt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unsinnig, zwei Aussagen, die sich eigentlich gegenseitig widersprechen, aber ich glaube, ihr werdet verstehen, was ich meine. Levi verlässt auf eine Weise sein altes Lebensmodell, seine alte Welt, und auf eine andere Weise bleibt er ganz bewusst drin. Er feiert an diesem Abend ein Fest und er lädt Jesus und seine Jünger dazu ein und er bringt Jesus damit in Kontakt mit seiner Welt, mit seinen Freunden. Nun muss man wissen, was das für Leute waren, um zu verstehen und um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das für eine Welt war, aus der Levi kommt. Levi ist Zöllner und Zöllner zu sein war damals so ziemlich das Allerletzte. Das war so wirklich die unterste Schublade. Nicht finanziell, die Jungs hatten hier und da ganz gut Geld, aber sozial. Die Gesellschaft verachtete Zolleinnehmer und sie tat das deshalb, weil Zöllner nichts anderes als Landesverräter waren. Sie waren Landsleute, Juden, die aber mit der Besatzungsmacht den Römern kooperierten. Die Römer, sie vertrauten ihnen Zollstellen an und unter römischem Schutz konnten sie dort sitzen und Zölle erheben für die Waren, die dort ein- und ausgeführt wurden. Wie hoch die Zölle waren, lag meistens in ihrem eigenen Ermessen. Ein Teil der Einnahmen drückten sie wieder an die Besatzungsmacht ab, so eine Art Pacht, die verdiente damit auch nicht schlecht. Aber den Rest könnten die Zöllner dann in die eigene Tasche stecken. Was die Zöllner also taten, war unter dem Schutz der Besatzungsmacht die eigenen Landsleute ausnehmen. Und dafür hasste man sie, die Kameradenschweine der Nation. Das waren sie. Und wir können davon ausgehen, dass die Party eines Zolleinnehmers kein brav gesittetes Kaffeekränzchen war. Zöllner, sie hatten nur noch soziale Kontakte mit ihresgleichen oder eben mit Leuten, die aus ähnlichen verachteten Gesellschaftsschichten kamen wie sie. Das war also keine Gesellschaft, in der man sich blicken ließ, wenn man auch nur noch einen Funken Anstand in sich trug. Das war sozusagen die Gosse. Nicht die armselige Gosse, sondern eher wie die oberen 10.000 im Zwielicht. Aus Sicht der gutbürgerlichen Gesellschaft wirklich der Abschaum der Gesellschaft. Jesus hatte keinen Funken Anstand und deswegen ist er hingegangen. Ich persönlich glaube, dass Anstand ein Wort ist, dessen Bedeutung Jesus sich sowieso nie so ganz erschlossen hat. Und Levi ist ziemlich froh, dass Jesus keinen Funken Anstand besitzt und sich nicht zu schade ist, mit seiner Welt und mit seinen Freunden in Kontakt zu kommen, denn das ist seine Welt. Hier sind seine Freunde, hier ist sein Zuhause. Und Levi macht nicht den Fehler zu denken, endlich bin ich da raus, jetzt bin ich was Besseres und jetzt will ich mit diesen Leuten von früher aber bitteschön nichts mehr zu tun haben. Und genau darin liegt die Herausforderung für uns. Vielleicht ist die Herausforderung für dich, ein Stück weit dein altes Leben zu verlassen, aber ich fürchte, dass für viele von uns genau das die Herausforderung ist, drin zu bleiben oder eben wieder reinzugehen in diese Welt. Ich persönlich kenne viele Christen, die schon lange dabei sind und die kaum noch Freunde haben oder Kontakt zu Menschen, die nicht an Jesus glauben. Natürlich haben sie Arbeitskollegen und sie haben Nachbarn, aber zwischen ihnen und denen ist irgendwie so etwas wie eine unsichtbare Wand. Du lernst Gott kennen und du lernst Menschen kennen, die mit Gott gehen und du fängst an, immer mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Und du fängst vielleicht sogar an, dich in der Gemeinde zu engagieren. Und das ist alles richtig gut und auch wichtig. Aber die Gefahr ist, dass du Stück für Stück aus deiner Welt dich verabschiedest, dass du dich aus deiner Welt zurückziehst, die Gott ja genauso dringend braucht, wie du Gott brauchst. Und das ist eine ziemlich tragische Dynamik, die unsere Nachfolge oftmals erfährt. Und wenn man auf diesem Kurs ein paar Jahre lang bleibt, dann passiert genau das, was ich anfangs sagte. Die Kirche wird weltfremd. Dann entwickelt sich so eine Art christliche Subkultur und wir haben keine Ahnung mehr davon, was eigentlich um uns herum los ist. Wir stehen in der Verantwortung, dass Gemeinde diesen Weg eben genau nicht beschreitet, sondern dass wir eine Gemeinde in dieser Welt sind und bleiben. Es ist meine Überzeugung, dass Kirche eben genau den Weg gehen muss, den Jesus gegangen ist. Runter von seinem Thron und mitten hinein in diese Welt. Die Theologie nennt diesen Vorgang Inkarnation. Und deswegen sagen wir manchmal, dass Kirche eine inkarnierende Kirche sein soll. Man könnte etwas flapsig sagen, Menschen, die Christen werden, sollen wieder zu Partytigern werden. Ich würde mich freuen, wenn wir alle christliche Christen wären, die sich auf unchristlichen Partys rumtreiben. Aber zurück zu Levi. Er gibt also diese Party für Jesus und für seine Leute von früher und er löst damit unweigerlich Reaktionen aus. Die Ultrafrommen der damaligen Zeit, die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, die ärgern sich darüber und sie fragen die Jünger, was macht ihr da eigentlich? Warum esst und trinkt ihr mit Zolleinnehmern und ähnlichem Volk? Anders gesagt, warum gebt ihr euch überhaupt ab mit dieser dreckigen Welt? Und Jesus antwortet ihnen, und damit bin ich bei meinem dritten Gedanken, und der lautet echt krank. Echt krank. Jesus antwortet ihnen Folgendes. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, ihr Leben zu ändern. Jesus findet, dass diese Welt echt krank ist. Und das ist ja erstmal ein netter Gedanke, dass Jesus sich nicht zu schade ist, dorthin zu gehen, wo die wirklich Fertigen sind. Zu den Zöllnern, den Prostituierten und den Ausgestoßenen. Jesus hat mit diesen Leuten gesprochen und er fühlte nicht diese merkwürdige Distanz, die wir dabei oftmals empfinden. Und wir finden es persönlich ja auch schön, wenn sich die Kirche aufmacht und im Rotlichtviertel diakonische Arbeit macht oder unter Obdachlosen oder Flüchtlingen oder wenn sie Gefängnisarbeit macht. Die Kirche soll dahin gehen, wo die Kranken sind. Und deswegen finden wir das sehr nett, was Jesus hier sagt. Aber kannst du dir vorstellen, dass Jesus mit diesem Satz auch deine Welt meint? Dass er deine ganz persönliche Welt anschaut und findet, dass sie krank ist? Levi dachte nicht an irgendeine andere, sondern er dachte an seine Welt. Und er wusste, diese meine Welt braucht Jesus. Die Menschen in meiner Welt sind krank und sie brauchen einen Arzt, so wie ich einen Arzt brauche. Wen hast du denn dann vor Augen, wenn du an deine Welt denkst? Jesus sieht deine Welt und er sieht darin nicht nur Gesundes. Er sieht darin Krankheit. Er sieht darin Leute, die Gott den Rücken gekehrt haben und die am Leben vorbeileben. Und das kann eine Welt von Businesspartnern sein. Es kann auch sein, dass es deine Welt der 13a ist. Oder es ist die Welt, in der du morgen früh deine Kommilitonen in der Uni triffst. Oder morgen Abend im Fitnessstudio. Was ist deine Welt? Und siehst du mit den Augen Jesu, dass in deiner Welt Menschen krank sind? Dass deine Welt diesen Jesus braucht? Und damit meine ich nicht die Perspektive desjenigen, der sich jetzt für etwas Besseres hält. Das ist ja so ziemlich das Schlimmste, was wir Christen machen können. Und ich habe es oftmals echt erlebt. Manchmal kriegen Leute von außen den Eindruck, Christen sind die, die sich für etwas Besseres halten. Dabei sind Christen eigentlich die, die wissen, dass sie nichts Besseres sind und deswegen Gott brauchen. Siehst du, dass deine Welt krank ist, nicht weil du dich jetzt für etwas Gesünderes hältst, sondern weil du selbst erlebt hast, dass du auf Gott angewiesen bist, dass du selbst krank bist und Heilung brauchst und dass das genauso für deine Freunde und für deine Bekannte gilt. Mein vierter und mein letzter Gedanke ist die Leidenschaft für Gott und für die Welt. Ich glaube, der Schlüssel zu einem Leben in der Spannung zwischen Weltlichkeit und Weltfremde ist, dass du Leidenschaft für Gott und für die Welt entwickelst. Dieser Gedanke kommt gar nicht von mir, sondern Jesus hat das selbst einmal formuliert. Er ist mal gefragt worden, Jesus, was ist eigentlich so das Wichtigste im Leben? Kannst du das mal so in einem Satz zusammenfassen? Und Jesus hat gesagt, das Wichtigste, worauf du achten musst im Leben, sind genau zwei Dinge. Das erste ist, liebe Gott. Und dann fügt er an, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Liebe Gott. Und das zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es ist die Liebe zu Gott, sagt Jesus, die Leidenschaft für Gott, die dich als Jesus-Nachfolger von der Welt unterscheidet. Wenn jemand Jesus folgt, dann ist sein Herz nicht mehr in dieser Welt zu Hause. Dann ist sein Herz letztlich nur bei Gott zu Hause. Und genau das ist der Unterschied. Der Horizont ist größer. Er handelt anders, er denkt anders, er fühlt anders. Es ist diese Leidenschaft für Gott, die uns von der Welt unterscheidet. Und das Zweite, worum es mir heute in dieser Predigt mehr geht, das ist die Liebe zu den Menschen in dieser Welt. Vor allem zu den Menschen eben jener Welt, aus der du kommst, in der du lebst. Jemand, der Jesus nachfolgt, soll sich nicht aus dieser Welt zurückziehen, weil Jesus das auch nicht tut. Jesus geht genau den umgekehrten Weg rein in die Welt. Und je besser du Jesu Herz kennenlernst, desto mehr wirst du auch etwas von dem Schmerz spüren, den er verspürt, wenn er Menschen in deiner Welt anschaut. Du wirst denken, was Jesus denkt. Sie sind krank und sie bräuchten einen Arzt. Und genau das ist der Grund, warum er hingeht. Je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr wirst du etwas von diesem Schmerz in dir spüren. Wenn du morgen die Menschen in deiner Welt mit Gottes Augen sehen könntest, dann würdest du eine Leidenschaft für sie entwickeln. Nicht, weil sie irgendwie so sympathisch sind oder weil du sie jetzt nächste Woche als Squash-Partner brauchst, sondern weil du siehst, dass sie Gott brauchen. Das meint also auch eine Leidenschaft für die, die dir im Büro eigentlich auf die Nerven gehen oder in der 13a oder in der Uni oder sonst wo. Du wirst Liebe entwickeln. Du wirst anfangen, daran zu leiden, dass sie krank sind und Gott nicht kennen. Zum Schluss möchte ich eine Geschichte von Pete Gregg erzählen, dem Gründer der Gebetsbewegung 24/7. Manche von euch kennen ihn vielleicht. Er erzählt davon, dass die 24/7-Leute sich vorgenommen haben, mehr zu beten, mehr nach Gott zu suchen, mehr innere Einkehr zu leben. Und er erzählt davon, dass er und seine kleine Familie mit dem Auto unterwegs sind, aus Ostdeutschland damals noch raus nach Tschechien rein. Und sie fahren über die Grenze und der erste Ort, eben einer dieser Grenzorte, war ein einziges großes Rotlichtviertel. Und du fährst da durch, schreibt er, und du siehst nichts anderes als Frauen, die sich am Straßenrand anbieten. Und jeder Mann, der da rumläuft, der scheint jemand zu sein, der gerade in ein solches Etablissement unterwegs ist. Das war zumindest sein Eindruck. Und er sagte, ich bin schneller gefahren. Ich wollte möglichst schnell diesen Ort hinter mir lassen. Ich will raus, raus aus dieser Welt. Und er schreibt, wir hatten es fast geschafft und wir fahren bergan. Und die letzte Frau, die da am Straßenrand steht, ist ein 12-jähriges Mädchen. Und sie fahren vorbei und denken, endlich, endlich raus aus diesem Elend. Und er erzählt dann davon, wie Gott sein Herz berührt, in ihn hinein spricht. Und er plötzlich anhält und sagt, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich auf der einen Seite mein Herz Gott schenken möchte und ich sage, dass wir ihn mehr suchen wollen, dass wir mehr beten wollen. Und auf der anderen Seite fahre ich hier an diesem Elend vorbei, an diesen Leuten. Und er nimmt sich dann vor, ich werde jetzt zurückfahren und im nächsten Supermarkt 2 Tüten Eis kaufen. Und eines werde ich dem Mädchen geben und das andere dem Zuhälter dieses Mädchens. Ganz klein und sehr einfach. Vielleicht sogar zu naiv und zu banal, um wahrgenommen zu werden. Und doch ist es eigentlich das, worum es geht. Die Leidenschaft für Gott, sie muss die Leidenschaft für die Menschen, die Gott brauchen, in sich tragen. Und vielleicht sind die Menschen in deiner Welt nicht so kaputte Menschen. Es sind sicherlich keine Zöllner, keine Zuhälter oder Prostituierte. Aber wenn Gott dir eine neue Welt eröffnet hat, dann stellt sich die Frage, wie du deine Welt, deine alte Welt mit Gottes Welt in Kontakt bringen kannst. Aus Leidenschaft und Liebe zu Gott und aus Leidenschaft und Liebe zu deinen Leuten. Was kannst du tun, um die Welt, die du bei Gott erlebst, für die Menschen um dich herum zu öffnen? Wo kannst du Gottes Welt mit deiner Welt in Verbindung bringen? Amen.